Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Plattform und der kriminelle Inhalt wurden beschlagnahmt. Diesen Hinweis bekommt inzwischen zu sehen, wer sich auf der Plattform Wall Street Market im sogenannten Darknet einloggen will. Ermittler haben die Server für diesen Kryptomarktplatz beschlagnahmt und 3 Männer verhaftet, die ihn betrieben haben sollen. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main ist sich sicher, da ist uns ein großer Schlag gelungen.
Bei Wall Street Market, es war ein Online-Marktplatz, handelt es sich um die weltweit zweitgrößte Internethandelsplattform, über die insbesondere Drogen, insbesondere hier Heroin, Kokain, Amphetamine, Cannabis, aber darüber hinaus auch ausgespähte Daten, gefälschte Ausweisdokumente wie Personalausweise und Schadsoftware gehandelt wurden.
Darknet, dieses Stichwort taucht ja immer wieder auf, wenn es um Kriminelle geht, um Drogendealer oder Waffenhändler. Aber von Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin kann man auch lernen, dass dieser schwer zugängliche Bereich im Internet viel mehr ist als ein Tummelplatz für Kriminelle. Außerdem geht es heute um die Anklageschrift gegen den früheren VW-Chef Martin Winterkorn in der Dieselaffäre. Wie er an die brisanten Einzelheiten gekommen ist, das verrät uns Peter Hornung vom Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung leider nicht. Aber was ihn daran elektrisiert hat und wie man mit solchen Informationen als Journalist verantwortungsvoll umgeht. Der Tag im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Über 1 Million Kunden hatte der Wall Street Market im Darknet, als ihn die Ermittler dicht gemacht haben. Über 63.000 Verkaufsangebote waren dort gelistet für Drogen, für geklaute Daten oder für Schadsoftware. 3 Männer aus Hessen, aus Baden-Württemberg und aus Nordrhein-Westfalen sollen diese Plattform betrieben haben. Und für jeden Verkauf bekamen sie offenbar eine Provision zwischen 2% und 6% des Verkaufswertes. Bei der Stiftung Wissenschaft und Politik beschäftigt sich Matthias Schulze unter anderem mit dem Thema Cybersicherheit. Gerade hat er über Kriminalitätsbekämpfung im Darknet geschrieben. Ist den Ermittlern mit dem Schlag gegen Wall Street Market also ein großer Erfolg gelungen?
Für sich genommen war das sicherlich ein großer Erfolg. Die Frage ist halt, was man dafür Bewertungskriterien anlegt. Wenn man danach fragt, ob die Strafverfolgungsbehörden da effektiv und schnell vorgegangen sind, dann würde ich das auf jeden Fall bejahen. Die Frage ist, ob es einen nachhaltigen Effekt hat. Denn ein Phänomen, was man dann immer beobachten kann, wenn ein Kryptomarkt offline geht, ist das neue Nachwachsen. Ja, also das ist so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Insofern ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten, ob das ein nachhaltiger Erfolg ist oder nicht.
Was wäre denn erforderlich, damit man öfter gegen kriminelle Machenschaften vorgehen könnte?
Na, gewissermaßen tut man das ja. In den letzten Jahren gab es einige spektakuläre Takedowns, wie das so schön heißt, von Kryptomärkten. Ob das der Hansa-Markt war, die Silk Road vor mittlerweile, was haben wir jetzt, 5 Jahren. Also die Schlagzahl erhöht sich, denke ich, durchaus. Und die durchschnittliche Halbwertszeit, also Überlebenszeit eines Kryptomarktes, liegt mittlerweile bei nur noch 1 Jahr. Das ist für mich schon ein Hinweis darauf, dass man da besser wird und dass da Fähigkeiten bei den Polizeibehörden wachsen, die kontinuierlich im Einsatz sind, um gegen diese Märkte vorzugehen.
Ist denn Wall Street Market so etwas wie eine typische Plattform, jedenfalls wenn es um illegale Geschäfte im Darknet geht?
Ich selber kannte den Markt jetzt nicht, weil ich jetzt auch nicht jeden einzelnen Kryptomarkt kenne, aber von dem, was ich bisher gelesen habe, war das schon ein recht üblicher Markt, also mit einem relativ standardisierten Inventar an Diensten, also vorwiegend Drogen und allerlei andere digitale Güter. So betrachtet, denke ich, war das eher die Norm und kein Ausreißer.
Nun hat ja das Darknet einen relativ schlechten Ruf, nämlich als Ort vor allem für Kriminelle, als Umschlagplatz für Drogen und Waffenhandel, für Kinderpornografie, für Geldwäsche, Kreditkartenbetrug. Ist das ein großer, ein kleiner Teil? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das Image ist ein bisschen zu Unrecht, denn man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Netzwerk, also das Tor-Netzwerk selber, welches für allerlei legitime Zwecke benutzt werden kann, insbesondere für anonymes Surfen oder auch für den Austausch zwischen Whistleblowern und Journalisten ist es ein beliebtes Tool, oder aber auch um Internetzensur zu umgehen. Also in China ist Tor ein beliebtes Mittel, um der chinesischen Firewall, also der Internetzensur, zu umgehen. Das sind so die legitimen Nutzen vom Tor-Netzwerk. Und dann gibt es ja noch diesen klitzekleinen Teil, das sind die Anwendungen des Tor-Netzwerks und da sind eben auch diese Kryptomärkte dabei. Die sind aber nur ein relativ kleiner Teil des Darknets als solches. Also man schätzt, dass es so circa Pi mal Daumen 50 solche Kryptomärkte im gesamten Internet gibt. Und es gibt Milliarden von Websites. Und wir reden über 50 Kryptomärkte, die eine Website haben. Man schätzt so 50-50, also dass 50% der sogenannten Hidden Services, das ist also die Technologie, die diesen Kryptomärkten zugrunde liegt, dass die legitime Funktionen haben und dass die anderen 50% eher in dem Bereich illegale Aktivitäten zuzuordnen sind. Und das ist in erster Linie Drogenhandel, das ist das wahrscheinlich das dominante Phänomen. Und da reden wir über Amphetamine und Cannabis, also eher die, wie sagt man, gesellschaftlich akzeptierteren oder leichteren, in Anführungsstrichen, Drogen. Und sowas wie schwere Drogen ist eher selten, also Heroin oder sowas. Und die anderen Güter, die da gehandelt werden, sind Medikamente. Und dann haben wir auch noch einen riesengroßen Markt über Schadsoftware, über Hacking-Tools, Schwachstellen, gestohlene Datenbanken, Kreditkarteninformationen, die gestohlen wurden. Und auch einen kleinen Teil Kinderpornografie natürlich.
Und das Wichtigste, was man wissen muss zum Darknet, ist, dass es eben sozusagen verschlüsselt ist und dass es technische Möglichkeiten gibt, um Anonymität zu sichern. Und das macht es auch, das ist jetzt die Frage, so schwierig für die Ermittler, da Kriminalität zu verfolgen?
Genau, also darf man nicht vergessen, Tor wurde ja mal vom US-Militär entwickelt. Also das Tor-Netzwerk ist eine Militärerfindung mit dem Ziel, anonym im Internet kommunizieren zu können oder anonym sich im Internet bewegen zu können und das weltweit auf dem Globus. Und dafür wird es auch heute noch benutzt. Also auch Staaten und Nachrichtendienste benutzen Tor und das Tor-Netzwerk zum anonymen Surfen und aber auch für Cyberangriffe. Das ist so ein bisschen die andere Seite der Nutzung. Ja, und es gibt eben bestimmte Mechanismen, die sicherstellen sollen, dass die IP-Adresse eines Nutzers verschleiert wird. Und das geschieht in der Regel dadurch, dass der Nutzer über drei verschiedene oder mehrere Stationen geschickt wird und die Verbindung zwischen diesen Stationen verschlüsselt wird, sodass am Ende eine andere IP-Adresse dasteht und der Inhalt nicht mehr ohne weiteres nachvollziehbar ist. Und das ist die grundsätzliche Technologie von Tor.
Und was ist das Darknet sozusagen insgesamt? Was kann man da sonst noch alles machen im Darknet? Ein paar Andeutungen haben Sie ja schon gemacht.
Ja, Sie können entweder im Darknet sein, Sie können beispielsweise auf Facebook gehen im Darknet. Facebook hat eine eigene Darknet-Website. Sie können Tor, also das Darknet, benutzen, um im legitimen Internet zu surfen. Und das ist auch die dominante Anwendungsform. Also es gibt zwischen 2 und 3 Millionen Tor-Nutzer, die regelmäßig online sind. Man kann die nicht so ohne weiteres zählen, ja, weil durch diese Anonymisierungsverfahren. Aber man kann so die aktiven Nutzer zu einem gewissen Zeitpunkt zählen. Und davon ist die überwiegende Mehrzahl im normalen Internet unterwegs. Das heißt, Leute benutzen das Tor-Netzwerk, um anonym ins reguläre Internet zu gehen.
Aber brauchen wir dann das Darknet?
Wenn Sie anonym im Internet sein wollen, ja. Dann brauchen Sie irgendeine Form von Anonymisierung bzw. Verschlüsselung. Die zweite Komponente ist ja Verschlüsselung. Das heißt, wenn Sie über Tor surfen, kann Ihr Datenverkehr nicht abgefangen werden und kann auch nicht manipuliert werden. Das heißt, es ist auch ein Mittel, um gegen Hacker vorzugehen. Also die verschlüsselte Internetkommunikation ist essentiell, um gegen Hacker vorzugehen. Und wir brauchen verschlüsselte Internetkommunikation, wie zum Beispiel über HTTPS, das ist nicht anonym, aber verschlüsselt, oder über VPN-Netzwerke, das ist so semi-anonym und verschlüsselt, oder über Tor, und das ist anonym und verschlüsselt.
Sollte man als, sagen wir mal, eher unerfahrener Nutzer eher die Finger vom Darknet lassen, weil man sich schnell in Schwierigkeiten bringt, auf Seiten kommt, die möglicherweise illegal sind?
Ich glaube, was ein Anfänger eher abschreckt, ist die furchtbare Nutzbarkeit des Dark Webs. Ganz einfach, weil es keine Suchmaschinen gibt. Man muss wissen, wo man hinsurfen will. Das heißt, man muss die Adresse der Seite kennen, wo man hin will. Dazu muss man über umständliche Wikis navigieren, wo Adressen gelistet sind. Und viele von denen sind nicht mehr aktuell und werden nicht gepflegt. Das heißt, die Navigation ist ein bisschen mühselig. Man könnte sie mit dem Surfen im Internet in den 90ern vergleichen, als die Suchmaschinen noch nicht so gut waren. Ja, und dann, wenn man den Markt gefunden hat, ist das auch nicht so ohne weiteres sinnvoll für den Normalsterblichen, denn es gibt die Gefahr der Abzocke. Ja, also wenn man auf einem Darknet-Market etwas kaufen will, ist es nicht sicher, dass am Ende ein Produkt tatsächlich ankommt, weil es viele Scams gibt und viele Abzockmechanismen. Ja, und dann der ganze Umstand, dass man wahrscheinlich was Illegales tut, ist auch nicht so angenehm für die meisten Menschen, könnte ich mir vorstellen. Was ich nochmal unterscheiden will, ist das Darknet zu benutzen. Das ist Tor, das ist vollkommen legitim und vollkommen normal. Und das andere, worüber wir reden, sind die Hidden Services, also die Dark Websites, wie die Kryptomärkte. Ja, also letzteres ist problematisch, ersteres nicht so.
Wie unterscheidet man das?
Wenn Sie den Tor-Browser runterladen, dann verbindet er sich automatisch mit dem Tor-Netzwerk und anonymisiert Ihre Internetverbindung. Und dann können Sie den Browser regulär nutzen, um im Internet zu surfen. Das heißt, in der Regel kommen Sie gar nicht ins Darknet selber rein.
Okay.
Sie kommen nur in das Darknet selber rein, wenn Sie wissen, wo Sie hinwollen. Also wenn Sie die Seite eines Kryptomarktes beispielsweise kennen, und dann müssen Sie die sogenannte Onion-Adresse oben in die Browserzeile eingeben. Das heißt, man stolpert nicht aus Versehen auf eine Kryptomarkt. Ja, man muss die schon aktiv suchen.
Okay, das kann man also dann doch am Ende relativ leicht überschauen, wo man sich da bewegt. Nun haben die Strafverfolgungsbehörden ein Interesse daran, die illegalen Aktivitäten im Netz zu unterbinden. Sie haben vorhin schon angedeutet, also Sie haben den Eindruck, dass die Ermittler da besser geworden sind. Sind die denn immer noch, wenn es um dieses Katz-und-Maus-Spiel geht, sehr weit hinterher? Und BKA-Präsident Holger Münch hat recht, wenn er sagt, das ist technisch sehr anspruchsvoll und es braucht viel Personal, um solche Ermittlungen durchzuführen.
Da würde ich dem BKA-Präsidenten zustimmen. Also es ist anspruchsvoll und es bindet viel Personal und ist dementsprechend natürlich auch teuer, also Darknet-Ermittlungen durchzuführen. Aber es zeigt aber auch, dass es eben nicht unmöglich ist, das durchzuführen. Das hat damit zu tun, dass auch die Nutzer im Darknet, also die Kryptomärkte betreiben, dass die auch nicht perfekt sind. Die machen Fehler. Ja. Die verwenden Bilder wieder und können dadurch nachverfolgt werden. Die haben schlechte Passwörter, wie wir alle im Internet schlechte Passwörter haben oder wie viele Menschen im Internet schlechte Passwörter haben. Ja, all das sind so Indizien und Indikatoren, die eine gute Polizeiarbeit aufsammeln kann und verdichten kann und im Zweifelsfall gegen einen Kryptomarktbetreiber verwenden kann. Das ist aufwendig, das ist auch ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber die Anonymität, die im Darknet oder im Dark Web, also auf der Hidden Services-Ebene existiert, die ist auch ein Vorteil für Strafverfolgungsbehörden. Denn für einen Nutzer auf einem Kryptomarkt ist es ja nicht ohne weiteres ersichtlich, ob der Betreiber des Kryptomarktes tatsächlich der ist, der vorgibt zu sein, oder nicht vielleicht eine Strafverfolgungsoperation, die den Server übernommen hat und den Markt betreibt und damit in der Lage ist, zum Beispiel Privatadressen von Nutzern zu ermitteln. Ja, das ist so das Ziel von jeder Strafverfolgungsoperation gegen Kryptomärkte, am Ende des Tages den Server zu übernehmen, weil damit ist man dann trotz Anonymisierung in der Lage, Nutzer zu identifizieren und Adressen zu ermitteln.
Was muss noch passieren, damit das sozusagen eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe ist? Oder wird es ewig dieses Katz-und-Maus-Spiel weiterbleiben?
Ich wüsste nicht, wie man das auf Augenhöhe hinbekommen soll, ehrlich gesagt. Denn Sie müssten, wenn Sie das Tor-Netzwerk wirklich ausschalten würden oder das Darknet eliminieren würden, dann müssten sie eine umfassende Zensurinfrastruktur installieren in Deutschland. Das bekommen die Chinesen nicht hin, die haben diese Zensurinfrastruktur, und das bekommen die Russen auch nicht hin, und die wollen diese Zensurinfrastruktur bauen. Das ist ein Problem, mit dem wir leben müssen am Ende des Tages. Und ich glaube, wir werden aber besser, indem wir unseren Strafverfolgungsbehörden nicht nur neue Befugnisse immer an die Hand geben, also neue Gesetze schaffen, sondern indem wir unser Strafverfolgungspersonal besser ausbilden am Ende des Tages. Ich habe ja schon gesagt, Darknet-Nutzer machen Fehler, Kryptomarktbetreiber machen Fehler. Die sind genauso anfällig für gute Ermittlungsarbeit wie Kriminelle im regulären Raum. Ja, und was wir tun müssen, ist, das traditionelle kriminologische Wissen mit einem neuen Wissen um IT-Sicherheit zu verbinden. Also wir müssen IT-Sicherheitsexperten mit Kriminalisten zusammentun. Und das machen beispielsweise das FBI und Europol schon sehr erfolgreich. Ja, die bilden dann so Taskforces, wo Juristen, Kriminalisten und IT-Sicherheitsleute zusammenkommen, um dann diese Ermittlungen zu gestalten. Und das machen sie auch sehr erfolgreich mittlerweile.
Okay, und wo stehen die deutschen Strafermittler da in dieser Hinsicht?
Na, das BKA war bei den letzten größeren Schlägen gegen Darknet-Märkte meines Erachtens immer zum gewissen Grad mit involviert. Das heißt, ich glaube, auf der Bundesebene sind wir da gar nicht so schlecht. Wir haben halt in Deutschland immer das Problem des Föderalismus, heißt, dass die Fähigkeiten innerhalb Deutschlands nicht gleich verteilt sind. Ja, da gibt es einige Bundesländer, die sind besser als andere. Und das ist, glaube ich, ein Thema, worüber wir reden müssen, dass wir dieses Wissen, was in der Polizei durchaus schon existiert auf der Bundesebene, gleichmäßig verteilt bekommen. Nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch innerhalb von Europas, weil am Ende des Tages geht es immer nur mit anderen Ländern zusammen und meistens nicht alleine.
Als der Dieselskandal bei Volkswagen im September 2015 aufflog, da gab sich Martin Winterkorn sehr überrascht.
Die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären.
Ganz anders sieht es inzwischen die Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Als mächtiger Chef von Volkswagen hat Martin Winterkorn vom Betrug bei Dieselautos und von den Abgasmanipulationen gewusst und nichts dagegen unternommen. Im Gegenteil. Der Konzernlenker hat schmutzige Autos weiter als saubere verkaufen lassen und damit den Verstoß gegen Gesetze verschleiert. Das ist der zentrale Vorwurf der Staatsanwaltschaft nach ihren Ermittlungen, ausgebreitet auf 692 Seiten einer Anklageschrift für das Gerichtsverfahren gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen. Die vielen Vorwürfe gegen den 71-jährigen Manager belegen, sollen offenbar vor allem vier Kronzeugen der Anklage. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von der Süddeutschen Zeitung und dem WDR hat Peter Hornung vom NDR in Hamburg dazu recherchiert. Hallo Peter.
Hallo, grüß dich Jasper.
Unter dem Strich der wichtigste Punkt in der Anklageschrift: keine belastenden Dokumente in den VW-Unterlagen, aber vier Kronzeugen der Anklage. Ist das sowas wie der Kern?
Ja, so kann man es eigentlich zuspitzen, so kann man es zusammenfassen. Das ist tatsächlich interessant. Alles, was sich um Martin Winterkorn dreht, als ehemaligen VW-Chef, und die zentrale Frage, seit wann wusste der Bescheid, alles das beruht auf Aussagen dieser vier Kronzeugen und nicht auf Papieren. Es gibt natürlich noch Papiere dazu, aber die zentralen Vorwürfe stammen aus Aussagen dieser vier Leute. Und das ist natürlich ein ganz spannender Ausgangspunkt für so ein Verfahren dann auch.
Spannend und bemerkenswert für dich als Rechercheur, als Reporter auch deshalb, weil man sich vorstellt, da hat's Untersuchungen gegeben, gibt's Tonnen von Material aus dem Konzern, die da in Augenschein genommen wurden, und es findet sich kein Papier, auf dem sich etwas nachweisen lässt. Es finden sich eben Mitarbeiter des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, die ihn belasten.
Genau, das ist das Spannende, das auch nachzuvollziehen. Wir beschäftigen uns ja schon lange mit diesem Verfahren, mit dem Ermittlungsverfahren, schauen auch, lesen auch, was da rausgekommen ist, was man ermittelt hat, und sehen immer wieder, was Winterkorn anbelangt, da ist nicht viel dokumentiert worden. Also ein Beispiel. Die zentrale Frage ist ja tatsächlich, ab wann wusste der was? Weil er einfach der VW-Chef ist und damit quasi das dem Gesamtunternehmen auch zugerechnet werden kann und das natürlich auch sein Verschulden dann bestimmt, seit wann er das wusste. Da gab es im Jahr 2007 im November eine Vorstandssitzung. Da war ein führender Motorentwickler dort und der hat gesagt, passen Sie auf, Herr Winterkorn, da könnte es Ärger mit den Amerikanern geben an dem Punkt. Da ist etwas, was wir machen, was denen nicht gefallen kann. Das kann juristischen Ärger geben. Das kommt auch in der Anklageschrift jetzt vor, diese Aussage. Die wird aber nie so gewertet, dass man sagt, Winterkorn wusste es ab dem Zeitpunkt oder hätte es wissen können oder hätte vielleicht in dem Moment als Unternehmenschef sagen müssen, das ist etwas, was ich verfolgen lassen muss. Da muss ich meine Konzernjuristen dran setzen. Ich muss schauen, wie die Gefahr für uns ist. Da sagt die Anklage, sie referiert es zwar, aber sagt, das hat offenbar nichts mit dem Verschulden zu tun. Man sagt, im Mai 2014 hat es angefangen. Da gab es das erste Ereignis, was tatsächlich durch einen Mitarbeiter, einen hochrangigen Mitarbeiter, einen Vertrauten von Martin Winterkorn berichtet wird.
Jetzt hast du zwei Daten genannt. 2007 ein Ereignis, 2014 im Mai ein zweites. Ein zentrales Datum aber, um den sich vieles dreht, ist der 27. Juli 2015. Warum?
Genau, das war der sogenannte Schadenstisch. Der Schadenstisch, das kann man sich so vorstellen, also tatsächlich ein großer Tisch. Da stehen die, zu Zeiten Martin Winterkorns, da stehen die Ingenieure und Manager dieses Weltkonzerns und lassen sich, und anders kann man das nicht sagen, lassen sich von Martin Winterkorn, dem Vorstandsvorsitzenden, runterputzen wie die Schuljungs. Da muss es also wirklich, da muss es ziemlich deftig zugegangen sein. Wir haben immer wieder mit Leuten auch gesprochen, die dort waren und die sagten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, in welchem Ton da auch geredet wurde. Aber von Winterkorn. Und die anderen waren still. Also, dass da mal jemand wieder Worte gegeben hat, das war eher die Ausnahme als die Regel. Die wurden geschulmeistert, die wurden rund gemacht, so kann man es eigentlich sagen. Und es wurde ihnen erklärt, wie es eigentlich laufen soll. Und dass ihnen jetzt Fehler unterlaufen sind, das kann ja gar nicht sein. Also das war auch diese mangelhafte Fehlerkultur. Es durfte einfach nichts passieren. Wenn etwas passiert ist, dann wurde tatsächlich auch jemand bestraft oder zumindest runtergeputzt. Und an diesem Schadenstisch am 27. Juli 2015, da soll tatsächlich gesagt worden sein, wir haben betrogen. wir haben da etwas gemacht, wir haben beschissen. So war tatsächlich sogar angeblich der Wortlaut von Bernd Gottweis, dem Leiter für Produktionssicherheit bei Volkswagen, der das Martin Winterkorn gesagt hat. Es gab auch noch Techniker, die dazu was gesagt haben. Und deshalb steht eigentlich außer Zweifel, dass es Winterkorn ab diesem 27. Juli gewusst haben muss. So liest sich das alles tatsächlich. Er sagt aber bis heute, und das Unternehmen stützt ihn da, sagt ja, das ist auch unser Wissensstand. Ich wusste es erst im September 2015, ein paar Tage bevor ich es offengelegt habe tatsächlich. Also er habe da überhaupt keine Fehler gemacht. Wenn man diese Anklageschrift liest, dann glaubt man das aber eigentlich nicht mehr.
Das heißt, für dich sind diese Informationen durchaus glaubhaft. Du kommst auch zu dem Urteil, also vier Kronzeugen, gibt es vier Mitarbeiter, die an diesem Schadenstisch gestanden haben oder um diesen Termin herum dem Vorstandsvorsitzenden ganz klipp und klar gesagt haben, wir betrügen da, wir bescheißen da. Und das ist stichhaltig und überzeugend, in diesem Sinne die Anklageschrift.
So würde ich sagen. Also man liest es, man versucht zu begreifen, was die sagen. Es gibt ja noch andere Aussagen dazu, die das stützen und sagt, das Ganze ist konsistent. Ein Urteil fälle ich da nicht. Also ich lese das und sage, das ist glaubwürdig, das ist plausibel, das ist logisch und das ist weniger glaubwürdig oder weniger plausibel. Und in diesem Fall sagen alle, die das gelesen haben, so muss es doch eigentlich gewesen sein, dass der das auch schon ein paar Monate vorher wusste, auch wenn er es bis heute bestreitet. Aber dafür gibt es eben irgendwann mal vielleicht ein Strafverfahren, wenn diese Anklage zugelassen wird. Und dann kann das tatsächlich letztgültig ermittelt werden, was da passiert ist.
Das heißt aber auch, so einen Nachweis zu erbringen, dass der Vorstandsvorsitzende das wusste und das gedeckt hat und das verschleiern wollte, das ist schon deshalb schwierig, weil es offenbar keine Dokumentation darüber gibt. Das wäre ja auch wirklich verblüffend, wenn es das gäbe. Man ist da auf die Aussage solcher Kronzeugen angewiesen. Ist das ein bisschen problematisch, dass man quasi Leute hat, die selber verwickelt sind in diese Angelegenheit und jetzt gegen ihren Chef aussagen, könnte man ja auch auf den Gedanken kommen, ja, das tun die natürlich gern, damit er verantwortlich ist und sie nicht mehr so ganz.
Ja, auf jeden Fall ist es problematisch. Also man hätte natürlich, die Ermittler hätten gerne diese Smoking Gun, diesen rauchenden Colt gefunden. Den haben die aber nicht gefunden. Und deshalb stützen sie sich eben auf diese Aussagen von Leuten, die selber ein Interesse haben. Einer davon ist mit angeklagt jetzt und kommt eben auch in diesem 692-seitigen Dokument vor. Als Angeschuldigter, so heißt er zu diesem Zeitpunkt. Und die anderen werden ebenfalls beschuldigt, sind als Beschuldigte im Ermittlungsverfahren aufgetaucht und haben natürlich ihre eigenen Interessen. Die überlegen sich natürlich, wenn ich was sage, nützt mir das? Das ist ja auch legitim. Wenn ich etwas verschweige, nützt es mir. Und die geben natürlich gerne auch Verantwortung ab, nach oben. Im Zweifelsfall auch an Martin Winterkorn, aber vielleicht auch nach unten.
Das ist ein ganz normaler Teil der Strafprozessregularien sozusagen in Deutschland, dass wenn ein Beteiligter Aussagen macht, die über sein unmittelbar eigenes Beteiligung hinausgehen, dass der da auch für eine Strafmilderung erwarten kann.
Ja, natürlich. Also es gibt, wir reden in dem Zusammenhang auch jetzt von Kronzeugen. Kronzeugen gibt es im deutschen Recht so nicht. Aber natürlich gibt es unterhalb der Schwelle dessen, was im Recht tatsächlich festgeschrieben ist, Gewohnheiten. Und natürlich ist es so, wenn die Staatsanwaltschaft bei so einem komplexen Verfahren, wo sie jahrelang dran sitzt, natürlich schaut die da nach, sagen wir mal, Verbündeten, nach Leuten, die stützen, die These stützen, die sie da entwickeln in so einer Anklage. Und dann erwarten sich diese Leute auch etwas. Und eben deshalb ist es immer unter dem Vorbehalt, färben die das irgendwie, geben die dem Ganzen einen Spin, der nicht so ganz der Wirklichkeit, der Realität damals entspricht. Und wird das Gericht das später in einem Verfahren dann möglicherweise auch ankreiden und natürlich auch die Verteidigung und sagen, also da ist ein großes Fragezeichen hinter so einer Aussage. Und das ist eben auch das große Fragezeichen hinter dieser Anklage.
Und das heißt auch, journalistisch muss man damit sorgfältig umgehen, weil das, was ihr jetzt ausgegraben habt und recherchiert habt an Informationen über die Anklageschrift, das ist eben nur eine Seite des Bildes. Ein vollständiges Bild bekommen wir dann erst, sollte es eben zu einem Gerichtsverfahren kommen.
Genau, man muss dann ganz klar sagen, was ist die Rolle des Journalismus und was ist die Rolle der Justiz und eines solchen Strafverfahrens, das stattfinden kann dann, wenn diese Anklage tatsächlich vom Gericht zugelassen wird. Und natürlich müssen wir uns als Journalisten immer fragen, was wir sehen da Ausschnitte. Auch eine Anklageschrift ist nur ein Ausschnitt. Welchen Ausschnitt beleuchten wir da? Ist es der richtige Ausschnitt? Gibt er denn eigentlich das wieder als Gesamtbild, was da tatsächlich geschehen ist? Und wir müssen uns natürlich immer fragen, berichten wir das dann auch richtig? Stellen wir es in richtigen Kontext und so? Und eben stellen wir nach vorne, was auch nach vorne gestellt werden muss? Und das ist grundsätzlich eine Frage, die sich bei so einer Recherche und natürlich dann bei der Berichterstattung erst recht stellt.
Und wenn du solche exklusiven Informationen auf dem Tisch hast, wie kommst du dann zu deiner Einschätzung? Kommst du darüber über Gespräche mit Kollegen, über Juristen, über Beteiligte möglicherweise an dem Verfahren? Oder wie machst du dir ein Bild, bevor sozusagen es in die Berichterstattung geht?
Wir haben über die vergangenen Jahre, das hat im September 2015 gleich bei Bekanntwerden des Skandals angefangen, und so doch ein relativ großes Netzwerk erarbeitet und erschlossen. Da sind Juristen dabei, da sind auch Leute dabei, die sehr nahe an dieser Geschichte waren und sind. Und in diesem Netzwerk spricht man. In diesem Netzwerk sagt man, also das sieht für mich so aus. Sehen Sie das auch so? Dann sagt er, ja, da haben Sie ein richtiges Bild. Oder er sagt, nee, also das ist so nicht. Man fragt, man spricht, man macht sich ein Bild, aber man macht sich ein Bild aus Gesprächen mit Leuten, die tatsächlich auch näher dran sind, die mehr wissen noch. Und wenn man dieses Bild hat, dann kann man berichten. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie einen Zettel auf den Tisch kriegen und sagen, ja, das machen wir morgen als Bericht, sondern wir überlegen Tage und manchmal Wochen, bevor wir so eine Berichterstattung machen, stellen wir das tatsächlich richtig dar und überprüfen es eben auch in Gesprächen.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 3. Mai 2019. Heute mit Jasper Barenberg und tschüss.